Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Präsentiert von Webversiert, deinem kompetenten Partner für Shopware B2B-Projekte aus dem Ruhrgebiet. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shopcast FM. Ich bin heute hier mit zwei wunderbaren Menschen. Den einen kennt ihr schon, das ist der Christian Dangl von Das ist Web. Hallo Christian.
Hallo.
Und dann haben wir uns noch einen Gast dazu eingeladen. Und das ist der Jan Karl. Entschuldigung, da versagt mir direkt die Stimme, ob seiner Prominenz. Die ein oder andere Person von euch kennt ihn vielleicht schon. Du arbeitest bei Strix, Jan, und bist da deines Zeichens CTO. Richtig?
Genau. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ist ja schon mehrfach geplant, öfter verlegt, 17 Mal das Thema gewechselt.
Genau.
Danke, dass ich heute da sein darf.
Sehr gerne. Und wir haben schon jetzt die Folgennamen festgelegt. Ich hoffe, wir bleiben dabei. Wenn nicht, dann ist das so. Aber wir haben jetzt gesagt, wir reden über Open Commerce, ja, als Gegensatz zu Open Commerce. Aber erstmal zu dir, Jan. Man kennt dich ja, weil du in der Shopware-Bubble doch viel auf Events unterwegs bist und eine frohe Natur und ein sympathischer Mensch. Und wir haben dich einfach eingeladen, weil du immer so intelligente Sachen sagst und auch einen sehr großen Erfahrungsschatz mitbringst und auch sehr lange im Game bist. Ist das richtig?
Ja, bei den ersten Teilen würde ich das auf persönliche Dinge, die jeder für sich beurteilen darf, belassen. Was allerdings lange dabei betrifft, ja. Ich glaube, mein erstes Shopware-Projekt habe ich 2012 gemacht. Das war noch mit Shopware 3.5 in den letzten Zügen. Shopware 4 war da gerade so im Release-Cycle. Und seitdem haben wir ja, bevor jetzt Webvite ursprünglich dann zu Strix wurde, respektive bevor überhaupt Webvite gegründet wurde, als die GmbH, bei der ich vorher gearbeitet habe, haben wir ja ausschließlich Shopware-Projekte gemacht. Also im Prinzip bin ich seit mehr oder minder 13 Jahren zu 99% in diesem Ökosystem unterwegs.
Sehr gut, also quasi schon blaue Haut bekommen.
Ein bisschen.
Da gibt es auch eine Serie, wo einer sich blau anmalt, weil er zur Blue Man Group gehören will. Der trägt immer so Shorts. Egal. Das Geld ist im Bananenstand. Wer die Referenz kennt, weiß Bescheid. Okay, so, wir wollten jetzt ein bisschen über Open Commerce reden. Und Christian, du hast ja auch dir tatsächlich ganz viele Dinge vorher schon überlegt. Das war sehr nett, weil ich hatte nicht ganz so viel Zeit dafür, um dem ein bisschen Form zu geben. Aber ich würde vielleicht erstmal darüber reden, warum sitzt der Jan jetzt da? Also wenn man jetzt sagt, wir reden über Open Source, Open Commerce, dann würde man ja erwarten, Open Commerce, dann würde man ja erwarten, dass du, Jan, die Person bist, die jetzt sagt, ich betreue schon seit 2012 Open Source Projekte und eigentlich heiße ich Richard und mit Nachnamen Stallman.
Ich hatte das Vergnügen, Richard Stallman mal persönlich zu treffen an der Uni.
Oh.
War eine eher schwierigere Diskussionsrunde, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber im Prinzip, was bisher ja auch unser Werdegang vor allem im Bereich Shopware in den letzten 13 Jahren war, ist, dass es zwar eine Open-Source-Software-Lösung ist, beziehungsweise immer eine Open-Source-Version gab, aber kommen wir mal auf den Commerce-Teil im heutigen Kontext. Wir immer und ausschließlich in Richtung Endkunden nur mit Verkaufslizenzen respektive seit der Änderung des Lizenzmodells mit den Plänen gearbeitet haben, weil wir aber auch diese Mischung aus eben dem kommerziellen Anteil, den ich aus ganz vielschichtigen Gründen für sehr sinnvoll, wichtig und vor allem in Richtung Kunde auch für den einzig richtigen Ansatz halte, aber in der Kombination diese ganze Open-Source-Community, die darüber hinaus existiert, die Möglichkeit überhaupt in den Quellcode in der Art und Weise so reinschauen zu können, reinarbeiten zu können, alles, was sich da über die letzten über das letzte Jahrzehnt, sagen wir mal, entwickelt hat, hat natürlich auch einen signifikanten Anteil an diesem Gesamtbild, was einfach, ich sag mal, das Shopware-Ökosystem und die Shopware-Welt so darstellt und das aus meiner Sicht auch mit einer der Attraktivitätsfaktoren ist. Nichtsdestotrotz kommen wir aus einer Welt, ich meine E-Commerce, da steckt der Begriff ja auch schon mit drin, wir müssen irgendwie alle Geld verdienen und alle irgendwie dafür sorgen, dass andere Geld verdienen. Also es ist ja immer so unsere Aufgabe eigentlich, dafür zu sorgen, dass andere Leute Geld verdienen. Und dementsprechend ist es aber auch ein Stück weit unsere Verantwortung, in dieser Kette auch dafür zu sorgen, dass Geld weitergegeben wird, weil wenn die Software nicht weiterentwickelt wird, dann landen wir irgendwann vor einem Problem. Und dass das einzig und allein aus einer Open-Source-Initiative heraus funktionieren kann, da gibt es sicher auch Beispiele für. Würde ich jetzt aber im Shop-Umfeld eher für unrealistisch halten, auch mal so ein bisschen in der Perspektive. Und ja, das war so bisher eigentlich auch immer unser Ansatz, warum wir schon immer auch diese Philosophie gefahren sind, dass für einen Kunden, der damit Geld verdient, der damit irgendwie am Ende den Hauptteil seines Umsatzes produziert, dass der halt auch seinen Anteil dazu beizutragen hat, dass diese Software so weiter existieren kann und er sie auch entsprechend nutzen darf.
Aber es ist ja gerade sowieso ein brandaktuelles Thema. Wer es noch nicht gehört hat, die letzte Folge von Shopcast FM war über die jüngste Fair Usage Policy von Shopware, wo es genau eben um das geht, was macht man mit der gratis Community Edition, was macht man mit, da war die Regel GMB über 1 Million, kann ein Unternehmen tatsächlich einen Teil beitragen, damit es letztendlich Shopware weiter finanziert oder nicht zur Gänze natürlich finanziert, aber einen Teilbetrag, damit eben die Shopware-Versionen immer besser werden, weil wir müssen alle, wie du schon sagst, es steht ja Commerce auch drinnen, Geld verdienen letztendlich.
Jetzt, ja, zu dem Punkt, ich glaube, alle haben das gehört, die letzte Folge tatsächlich an der Stelle mal. Danke an die Hörerinnen und Hörer da draußen, weil wir hatten noch nie eine so starke Folge wie die letzte. Ist natürlich dem Thema geschuldet und nicht den Köpfen, die sich da unterhalten. Apropos Köpfe, die sich da unterhalten. Es soll heute gar nicht darum gehen, dass Shopware Geld verdienen muss. Und es soll auch gar nicht so sehr um Shopware selber gehen, sondern eher um das Ökosystem und wie man sich da bewegt. Weil du hast jetzt schon einen sehr interessanten Punkt gesagt, Jan. Du sagtest, naja, Open Source hat die bekannten Vorteile. Also müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wenn das gewünscht ist, können wir dazu nochmal eine eigene Folge machen. Haben wir, glaube ich, auch schon. Aber eigentlich bist du jemand, der sagt, naja, ich bezahle den Bums und verlange auch, dass das so passiert, weil das halt was ist. Ne? Essen muss auf den Tisch. Jetzt ist Shopware ja sehr offen mit der MIT-Lizenz, aber ist euch das grundsätzlich wichtig, was das für eine Lizenz ist? Oder hat das irgendeinen Einfluss? Was heißt euch? Ist uns das wichtig? Ich hatte vor dem Podcast noch eine Vorbesprechung gesagt, wir wollen nicht Jan Löcher in den Bauch fragen, wir wollen über Dinge diskutieren, jetzt mache ich es selber. Ja,
also was ich finde Lizenzen total wichtig, also zu beachten. Ich meine, dafür sind sie da. Ne? Eine Lizenz ist ja nichts, wo man einfach mal irgendeine Textdatei in einen Ordner packt und dann hofft, dass das wird schon irgendwie gut gehen. Wo du vorhin beim Beispiel Richard Stallman warst, der hat dann natürlich eine sehr harte Meinung zu, wie offen Software überhaupt im Alltag sein sollte oder mehr oder minder auf der ganzen Welt. Aber bleiben wir mal so bei dem MIT-Beispiel. Ne? Das ist natürlich eine Open-Source-Lizenz, die dir unheimlich viele Freiheiten gibt, eigentlich am Ende mit der Software zu tun und zu lassen, was du willst, nur weiterverkaufen darfst du sie nicht. Ich glaube, das ist so mal
doch, darfst
Details.
Du auch. Ja, darfst es weiterverkaufen, oder sogar du musst weiterverkaufen. Nur die MIT-Lizenz intakt lassen. Ja. Das ist die einzige Einschränkung, die sie hat, gleiche Lizenz.
Das heißt, da bist du ja wirklich komplett flexibel. Es gibt ja auch andere Modelle. Also nehmen wir mal PIMCore zum Beispiel. Die machen die Open-Source-Lizenz als GPL. Und haben natürlich ihre proprietäre Lizenz, die du bekommst, wenn du eine Lizenz kaufst. Und warum finde ich das so wichtig? Also zum einen auch, sind wir mal ehrlich, wir als Agentur, wir suchen natürlich auch immer nach Drittanbieterbibliotheken, wenn wir in unseren Projekten irgendwas nicht zum 17. Mal neu bauen wollen. Ja. Und wenn dann die Bibliothek unter GPL steht, dann kann ich sie halt nicht verwenden. Weil, wenn mein Projekt nicht unter GPL steht, ich kann nicht in einem kommerziellen Projekt das einfach kreuz und quer durchmischen. Und es ist ja, ich glaube zwar, dass da juristisch in der Regel nichts passiert. Aber will man das bewusst wirklich tun? Also bin ich nicht so unbedingt ein großer Fan von, weil derjenige, der für seine Bibliothek sich eine GPL ausgesucht hat, der hat das ja bewusst gemacht. Also hoffe ich zumindest. In der Regel gehen wir mal davon aus, das passiert so.
Wenn ich da einmal kurz einhaken darf, nur für die Menschen da draußen, die jetzt nicht gerade mitkommen oder die das nicht kennen, GPL bedeutet, also GNU Public License bedeutet unter anderem vor allem, dass wenn du GNU-lizenzierte oder GPL-lizenzierte Teile in deiner Software nutzt, wiederum die gesamte Software unter GPL stehen muss. Und damit heißt es, dass wenn ihr jetzt ein Projekt umsetzt, dann gehört euch die Software quasi nicht. Also die Teile, die ihr schreibt, gehört euch nicht mehr, sondern der Kunde kann sie danach quasi verwenden, wie er möchte und weitergeben, wenn er das möchte. Darauf bezogst du dich gerade, richtig?
Nicht nur das, nicht nur der Kunde. Wir hatten gerade jüngst ein Beispiel, PIMCore-Projekt auf Open Source aufgesetzt, aber mit viel Customizing. Also da wurde wirklich einiges an zusätzlichem Code in das Projekt rein integriert, der per Definition automatisch GPL-Code sein sollte. Und jetzt würde der Kunde gerne auf eine kommerzielle Lizenz wechseln. Und das bedeutet, dass er den Code, den er geschrieben hat, so ohne weiteres gar nicht mitnehmen darf, weil er kann die GPL-basierten Bibliotheken nicht so ohne weiteres einbinden. Und klar, natürlich, was passiert am Ende, ne? Irgendwie kann man immer davon ausgehen, dass es keiner so für voll nimmt und dann macht halt irgendeiner Copy-Paste mit dem Source-Code. Und das ist so auch meine Kritik dabei, dass das halt gemacht wird. Und weil du ja gerade sagtest, ne, ist, wie wichtig ist uns das? Und ich, also bei uns wird da wirklich ganz genau drauf geguckt, weil am Ende ist das juristisch gesehen halt nicht legal. Und naja, wo zwar kein Richter, da kein Henker, aber will man das Risiko eingehen? Also ich würde es nicht wollen. Also dementsprechend sind wir bei der Auswahl der Lizenzen, aber auch bei der Verwendung von Lizenzen sehr, sehr im Detail nitpicky, dass da nicht irgendwas schiefläuft.
Dass sie kompatibel sind, ja. Ja, ist mal direkt die Frage als Hersteller von Open Source Software. Bei mir ist es ja so, ich mache, wer mich kennt, hin und wieder Tools und andere Dinge. Meistens bei den kleineren Dingen benutze ich absichtlich einfach die MIT, weil ich möchte eben im Gegenzug zu dem, was du jetzt gesagt hast, Jan, eigentlich Agenturen oder Firmen keine Hindernisse oder Hürden bieten bei der Auswahl, sondern einfach ermöglichen, dass man möglichst einfach das Tool von mir oder von jemand anderem benutzen kann. Das heißt, gab es wirklich dann schon öfter mal Thematiken, wo ihr gesagt habt, wäre eigentlich toll, dieses Tool zu benutzen, aber wegen Lizenz XY können wir es nicht bringen?
Ja, absolut. Also sowohl jetzt in dem Shopware-Umfeld, aber auch, also ich habe ja, sag mal, 10 Jahre davor viel Anwendungsentwicklung im Desktop-Bereich gemacht, also sowohl Java als auch .NET. Und dafür müsste das noch viel öfter. Und dementsprechend kann es passieren, dass du eine Bibliothek findest, die exakt das macht, was du brauchst. Und die ist ganz toll implementiert, aber wenn du auf die Lizenz guckst, ist sie leider raus. Und dann musst du nach einer Alternative schauen. Die ist meistens nur eine Zweitklassik oder du schreibst es selbst. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, es ist ja nicht nur von Nachteil. Also ich glaube es, oder meiner Meinung nach ist es einfach eine strategische Entscheidung, über die man sich im Klaren sein muss. Und das wird meiner Meinung nach häufig nicht reflektiert. Weil auch eine GPL-Strategie kann eine valide Strategie sein, wenn sich jeder darüber im Klaren ist und man danach halt einfach weiß, dass das ewig GPL bleiben wird. Also da gibt's ja nicht unbedingt gut oder schlecht. Es gibt flexibler und weniger flexibel. Und natürlich ist es immer schön, wenn man das MIT-License hat, weil dann können wir das einfach einsetzen, ohne irgendwie Rückfragen stellen zu müssen. Aber nichtsdestotrotz, also am Ende ist es einfach eine Strategiefrage, wie man sein Projekt aufbaut und natürlich auch für den Kunden oder wer auch immer es einsetzt, dass die sich wirklich komplett im Klaren sind, welche langfristigen Implikationen eine solche Entscheidung hat und die halt nicht einfach nur auf, ne, Open Source oder Closed Source Lizenz basiert, sondern gerade das Detail, welche Open Source Lizenz dort angeboten wird, am Ende über die Projektstruktur entscheidet.
Das muss man aber dazu sagen, da gibt's, das ist rechtlich ein bisschen grauzoniger, als das jetzt vielleicht gerade rüberkommt. Gerade bei der GPL ist es so, dass es sogenanntes Derivative Work ist, das eben unter, auch wieder unter der GPL stehen muss.
Ja.
Wenn ich jetzt eine Library verwende, so wie sie ist, innerhalb eines Open-Source-Projektes, ist es so, dass es Menschen gibt, die die rechtliche Einschätzung vertreten. Ich bin sehr vorsichtig in meiner Formulierung. Dass es reicht, die Open-Source-Lizenz der Library und die verwendete Library zu benennen, dass du aber selbst erstmal das in deinem kommerziellen Projekt verwenden darfst. Du musst es mit veröffentlichen, quasi die Library, aber nicht das Projekt selbst. Das heißt also, wenn du es nur benutzt, und bei der Library wäre das eben, ich benutze sie, ich verändere sie nicht, ich habe kein Derivative Work, wäre es okay. Da ist aber eine rechtliche Grauzone.
Das zum einen, und weißt du, wie oft bleibt die Bibliothek so, wie sie ist? Also in der Regel versuchst du ja auch mit so einer Bibliothek irgendwie 70-80% dessen abzudecken, wenn es gut läuft, was du eigentlich brauchst. Aber dann kommst du doch im Laufe der Zeit an irgendeinen Punkt, wo du dann doch mal was reinpatchen willst oder weil du irgendeine Erweiterung vornehmen möchtest. Und dann, klar, könnte man jetzt wieder über einen Pull-Request gehen und beten, dass das derjenige, der da irgendwie in Charge ist, dann halt mit reinnimmt und dann in der nächsten Version die wieder in dieser Grauzone benutzen kann. Aber ganz ehrlich, also das ist ein Hickhack, den würde ich mir nicht antun wollen. Also vor allem nicht, wenn man wieder die Biege zum kommerziellen Impact, ne? Also am Ende kann es dir halt doch passieren, dass mal irgendein Prüfer da drüber guckt oder irgendwelche Juristen sich das mal zur Brust nehmen. Und allein nur ein potenzielles Risiko an der Stelle einzugehen mit allen Implikationen, die da dranhängen, würde ich persönlich jetzt nicht wollen.
Absolut, vor allem, weil es eben auch bei diesem Derivative Work um nicht triviale Funktionalitäten geht. Sprich Symfony, was ja bei Shopware quasi die Basis ist, ist auch unter der MIT-Lizenz. Wäre Symfony unter der GPL, hätte Shopware keine Chance. Ja. Dann müsste das auch GPL sein. Da was ist ich, genau diese Linie. Ja.
Was ich da jetzt viel sehe, ich meine, alleine bei uns drei merkt man es schon, jeder hat so ein paar Lücken, Wissenslücken vom anderen, die er auffüllen kann. Keine Ahnung, ich habe mal Bücher gelesen über diesen ganzen Lizenzkram, aber wer kann das schon wirklich die ganze Zeit auswendig alles aufsagen und beten? Wie geht ihr da in eurer Agentur vor bei der Auswahl dieser Lizenzen? Weil ich denke mal, so ein Wissensdefizit im Detailbereich der Lizenzen haben relativ viele Agenturen. Und ich glaube, dass relativ viel unwissentlich eh schon falsch läuft bei der Auswahl oder bei dem, was man eigentlich darf. Arbeitet ihr dann mit dem Legal-Team zusammen? Habt ihr intern eure Mitarbeiter geschult in den einzelnen Squad-Teams? Wählt da jeder selbst Open-Source-Libraries aus oder geht das wirklich durch so eine Art Audit? Hättest du da irgendeine Empfehlung für Zuhörer oder andere?
Naja, Agenturen? Das Einfachste ist immer, nimm halt erstmal grundsätzlich die Open-Source-Lizenzen, bei denen du gar keine Schwierigkeiten bekommen kannst. Also so Beer-License, MIT, was es da alles so gibt. Wenn du, also ich finde, man macht sich's Leben einfacher, indem man einfach sagt, schließ alles ein, was ohne Probleme geht. Und beim Rest würde ich erstmal grundsätzlich sagen, komplettes Ausschlusskriterium. Wenn es wirklich unfassbar triftige Gründe gibt, warum man davon abweichen sollte, würde ich das definitiv nur über ein Legal Team machen. Also würde ich keinem Entwickler zumuten, weil ich bin auch kein Jurist, also sorry to say, aber ich habe auch keine Ahnung von diesen Dingen, wie es dann im juristischen Detail wirklich aussieht. Das gehört da auch nicht hin. Also das, wenn das wirklich so weit kommen würde, muss das ein Jurist mitentscheiden. Und vor allem völlig transparent in Richtung Kunde. Also das ist wirklich was, sowas kannst du auch nicht einfach mal machen, dem Kunden dann hinpacken und der sitzt dann da möglicherweise auf einer Zeitbombe mit seiner übernächsten Agentur, weil auch hier, ne, der Kunde kann jederzeit seine Agentur wechseln, weil er Gründe hat, welche auch immer, gibt's ja genügend.
Umzieht.
Ja, also, ne, und
nach Köln.
Ja, möglich. Und dann finde ich es absolut auch da im Rahmen einer Projekttransparenz relevant, dass man da auch möglichst das Risiko so gering wie möglich hält.
Christian, wie macht ihr das denn in eurer Agentur?
Ja, ich denke mal, man kann eigentlich sagen, ziemlich ähnlich wie bei Jan. Wenn wir Tools benutzen, natürlich vorrangig MIT. Und sonst ist es auch tatsächlich so, ich glaube, es ist eigentlich noch nie wirklich vorgekommen, jetzt der Fall, den Jan gesagt hat, wo man sagt, okay, das geht nicht laut Lizenz, aber wir brauchen es unbedingt, weil wir das meiste eh relativ selbst coden. Um möglichst wenig Abhängigkeiten zu anderen Plugins oder irgendwelchen Herstellern zu haben. Weil letztendlich, ich sag mal gerade so im Plugin-Bereich, musst du immer überlegen, wenn du 30 Euro für ein Plugin zahlst, bist du ja auch, entschuldige, wenn ich sage, nur 30 Euro wert, ist die Frage, ob das bei einem zig Millionen Kunden dann nicht besser ist. Man macht es vielleicht selbst, muss jeder für sich selbst abschätzen, aber in der Tat gehen wir auch so vor, eben hauptsächlich MIT und die guten Lizenzen oder die einfach zu verwendenden Lizenzen und sonst eher vielleicht sogar selbst machen. Je nach Umfang.
Das ist auch ein schöner Bogen wieder zu unserem Kommerzteil, ne? In dem Moment, wo du so eine Open-Source-Library einsetzt, die halt vielleicht von ein, zwei Leuten maintained wird, solange die da Bock drauf haben und man das selber nutznießen kann, kann man sich irgendwie freuen. Mhm. Aber das ist ja auch kein belastbarer Case auf Dauer. Und selbst bei einem Plugin, das nur 30 Euro kostet, hast du trotzdem einen Lizenzvertrag. Der Plugin-Hersteller hat irgendeine Verantwortung, auf deine Tickets zu antworten, Fehler im Code auszumerzen oder ähnliches. Und auch das wird oft in der Betrachtung nicht berücksichtigt, dass man immer nur darüber diskutiert, ja, da will wieder einer Geld. Aber was bedeutet das denn, dass der Geld bekommt? Weil dazu gehören natürlich auch Verpflichtungen, die diese Entität, dieser Mensch, wer auch immer, eingeht. Und das ist natürlich in einem Open-Source-Fall, ja, da bist du im Zweifelsfall auf dich allein gestellt. Kann auch den Vorteil haben, dass du natürlich den Code selber bearbeiten und deine Fehler irgendwie selber korrigieren kannst. Aber je nach Komplexität der Bibliothek ist das ja auch nicht unbedingt dein Alltagsgeschäft.
Ja. Aber und es ist schön, dass du das... Schön, dass du das sagst, gerade der Bereich Support, der wird so oft unterschätzt, wie viel Aufwand es ist, auch wenn man zum Beispiel jetzt wenig zahlt, es fällt trotzdem immer wieder Supportaufwand an, einfach täglich reingucken, ob was da ist, dieser Ping-Pong an, so funktioniert es, es macht eh jeder gerne, weil man froh ist, wenn es Kunden gibt, aber die Zeit muss natürlich auch in irgendeiner Art und Weise bezahlt werden.
Absolut. Ich bin ja auch der Meinung, du brauchst eine gewisse Agenturstruktur dafür. Also wenn du es als Agentur gewöhnt bist, Projektgeschäft zu machen, dann hast du irgendwie deine Teams auf einem Projekt sitzen, die priorisieren die Aufgaben, die sind zur Verfügung in einem geplanten Go-Live-Termin, in einem geplanten Release. Da kannst du auch mal eine Nachtschicht planen, irgendwie eine Hypercare-Zeitphase, wenn irgendwas Großes sich verändert hat. Aber wenn du zeitgleich Plugin-Geschäft machst, haben wir ja auch eine Weile, dann weißt du nie, wann irgendein Kunde anruft, der möglicherweise in deinem Plugin gerade auch einen kritischen Fehler festgestellt hat. Und dann passiert das mit einer Shopware-Version, die du vielleicht gar nicht mehr griffbereit hast in dem Moment, respektive während du gerade im Go-Live mit dem anderen Kunden sitzt. Und dann kommst du immer in einen Interessenkonflikt, wenn du das in deinem Alltagsgeschäft mischt. Und das war für uns auch einer der Gründe, warum wir uns aus dem Bereich zurückgezogen haben, weil wir einfach gesagt haben, als Agentur können wir das im Projektgeschäft leisten, da können wir das alles entsprechend staffen, da haben wir unsere Leute, die kennen sich da aus, aber dieses auf Zuruf kritische Fehlergeschäft für Plugins braucht eine komplett andere Struktur in deinem Alltag, um das
zu erlernen. Das muss quasi gebaut sein.
Ja, oder vielleicht reicht ja auch eine eigene Abteilung. Du musst ja nicht gleich deine ganze Firma umbauen, aber du musst gewährleisten können, dass wenn da einer einen Bug feststellt, der mit irgendeiner Version, die dein Plugin unterstützt, auftritt, häufig auch, vielleicht ist es gar nicht dein Plugin direkt, sondern es ist die Kombination aus mehreren Plugins und trotzdem ist es in deinem Verantwortungsbereich, was zu verändern, gibt es ja tausend Möglichkeiten, wie da ein Fehler entstehen kann. Und dem Moment bist du einfach auch als Plugin-Hersteller verpflichtet, weil Kunde hat bezahlt und er hat damit auch das Recht auf eine Fehlerbehebung. Das ist Teil des Lizenzvertrags.
Kann ich voll unterschreiben. Gleiches bei uns. Also wir haben es, weil du gesagt hast, vielleicht funktioniert es auch mit Abteilungen. Bei uns ist es so, wir machen ja hauptsächlich wie ihr Kundenprojekte, aber jetzt im Zahlungs-Plugin-Bereich zum Beispiel haben wir tatsächlich ein paar separate Leute, mich eingeschlossen, die zum Beispiel jetzt nur das machen. Und da hast du halt genau das Problem, sagen wir mal im Worst Case, Shopware-App, bist in der Cloud, hast irgendwie tausende Kunden dahinter, dann passiert irgendwie, sagen wir mal, ein Shopware-Update, Breaking Change oder so, dann musst du halt, könnte passieren, aber dann musst du halt springen. Das ist halt dann so, weil da kannst du nicht sagen, ich muss vorher das Feature für Kunde A fertig machen oder Deployment Kunde B, sondern das betrifft halt sofort Leute. Und das funktioniert nur, wenn du da dezidiert Leute dafür hast, die fernab vom Projektalltag wirklich sich um die Produkte kümmern.
Du kannst ja die Tickets auch nicht liegen lassen, weil irgendwann steigt dir Shopware aus Plugin-Partner-Sicht auch berechtigterweise aufs Dach. Ne? Also ich meine, auch hier gehst du ja eine gewisse, da sind wir auch so wieder ein bisschen in dieser Diskussion mit der Fair Usage Policy und warum ist das sinnvoll, dass man so einen Account hat und so einen Store hat, weil es ist ja nicht nur, da kaufst du ja nicht nur Plugins. Es ist ja nicht nur ein Quellcode-Bereitstellungs-gegen-Geld-Mechanismus, sondern am Ende ist es ja ein Ökosystem, in dem genau diese Dinge mit drin sind. Ne? Da sind SLAs mit dabei, da ist direkter Entwicklerkontakt mit dabei, der ist strukturiert, der wird auch überwacht, der wird irgendwie mit auch gesteuert.
Qualitätschecks.
Das ist halt eben Qualitätschecks und ja, da werden sie jetzt wieder alle irgendwie, es stimmt überhaupt nicht und die Plugins sind trotzdem mies. Also ich habe jetzt wieder eine Handvoll Plugins auf dem Tisch, die nicht im Store sind, aus Gründen. Wir hatten da erst letztens wieder ein Plugin, das wir testen mussten. Die machen sogar eigene MySQL-Verbindungen innerhalb ihres Plugins auf und haben Function-Libraries, die noch aussehen wie PHP 3. Also das ist schon alles, da wird schon viel belastend. Richtig gemacht. Richtig, also das ist schon YOLO. Wirklich... da gibt's ja nun wirklich, und sind wir mal ehrlich, es gibt auch im Store einige bekannte größere Hersteller, auf deren Qualität man sich verlassen kann, wo du auch als Agentur weißt, wenn ich eine bestimmte Anforderung habe, Ich will jetzt keine Werbung machen, deshalb rede ich ein bisschen drum rum, aber da ist halt einfach, da weiß ich, ich nehme Plugin X und fertig. Und das ist einfach, das funktioniert, das ist belastbar, der Support funktioniert. Da würde ich nie auf die Idee kommen, irgendwas selber zu bauen, sondern immer zu sagen, guck mal, lieber Kunde, das Ding kannst du ja einkaufen, das erhöht deine TCO um 300, 400, 500 € im Jahr und fertig ist der Lack.
Ich möchte an der Stelle was einwerfen. Ich kenne die Kontodaten von Jan Karl nicht.
Gut so, oder?
Nein, wir wurden nach der letzten Folge, hatte ich ein Feedback bekommen, das in die Richtung ging, dass wir in unserem Shopcast-Podcast zu positiv uns über Shopware äußern würden. Ich möchte nicht, dass nach diesem Podcast die Anschuldigung kommt, wir würden unsere Gäste bezahlen. Schön, ich mag das sehr gerne, was du sagst, Jan, aber es war vorher nicht abgesprochen. Es gibt einfach Leute, die mögen Shopware und das ist sehr, sehr gut.
Naja, und vor allem, ich sag mal, das Haar in der Suppe findest du immer. Aber absolut. Sorry, das Ranten überlasse ich den Channels im Community Slack. Das ist, da kann man sich mit Popcorn und Bier entspannter zurücklehnen. Und
aber da muss ich aber auch eine Lanze brechen. Im Großen und Ganzen ist das alles sehr friedlich. Eine Sache wollte ich noch anmerken zu einem vorherigen Thema, bevor wir uns davon jetzt entfernen. Ich finde das sehr schön, was du gesagt hast, Jan. Nämlich, dass für den Kunden der Vorteil ist, wenn du da Geld für bezahlst, dann hast du eine SLA und hast da nicht gesehen. Also jetzt für eine Erweiterung von Shopware. Weil umgekehrt kenne ich nämlich den Fall und das würde ich auch selber immer so machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich baue was und ich habe tatsächlich so ein Privatprojekt, das Dinge tut und das viele Menschen nutzen, so auch mache ich so Open Source for free, ist so ein Add-on-Ding für ein Spiel. Und warum schalte ich da jetzt keine Werbung drauf oder mache ein Patreon auf und lasse mir dafür Geld geben? Weil ich da keine Verantwortung für übernehmen möchte. Wenn ich morgen keine Lust mehr habe, möchte ich das Ding einfach in die Ecke werfen dürfen. Und das ist natürlich dann auch das Umgekehrte. So funktioniert es. Wenn etwas wirklich nichts kostet, dann ist es auch etwas, wofür jemand keine Verantwortung übernehmen möchte, in der Regel. Aber selbst Programme wie Curl, da steht mittlerweile ein Unternehmen hinter. Keine Ahnung, SUSE Linux ist ein Unternehmen. Oder auch, keine Ahnung, Symfony. Natürlich verdienen die damit Geld. Die machen das halt auf eine andere Art und Weise. Sie verkaufen nicht den Source Code direkt, aber da steht ein Unternehmen hinter. Vue.js steht ein Unternehmen hinter. Also das ist immer so dieses, wenn es Open Source ist und du dich darauf verlassen möchtest, dann müssen die damit irgendwie Geld verdienen. Oder eben, es gibt große Sponsoren. Das ist ja auch oft der Fall. Also
hat sich aber auch aus dem Erfolg dahin entwickelt, ne? Also wenn man gerade die Symfony anfänge und ich habe ein Symfony 1 Projekt gemacht damals, als das released wurde.
Wie war das?
Lang ist es her. Eigentlich für damalige Verhältnisse ganz gut. Die Alternativen waren ja doch dünn, muss man fairerweise sagen. Die Migrationen dann von 1 auf 2 und 2 auf 3, die waren auch sehr schmerzhaft, weil du eigentlich mehr oder minder alles neu gemacht hast. Aber mal davon abgesehen, hat sich das ja auch daraus entwickelt. Und dass irgendwann ein gewisser Erfolg und eine gewisse Struktur auch dann eben nicht mehr als Hobby betreibbar ist, ist, glaube ich, auch jedem klar. Mhm. Weil eben genau dann wahrscheinlich irgendwann ein Punkt kommt, an dem die Entscheidung getroffen werden muss, Verantwortung übernehmen, ja, nein. Und in dem Moment, wo du Verantwortung übernehmen willst, geht das nur, wenn du auch irgendwie in der Lage bist, dafür ein Backup aufzubauen. Und für mich ist das alles immer so ein bisschen, ich hatte es ja im Vorgespräch schon gesagt, so ein bisschen wie so eine Solidargemeinschaft, ne? Also für die, die irgendwie klein sind und für die das nur Experimente sind und irgendwie, keine Ahnung, das in ihrer Nebenzeit machen, die haben die Chance, mit reinen Open-Source-Themen einfach wirklich Dinge zu tun, die sie anders nicht in der Lage wären zu tun. Aber sobald man einen gewissen Erfolg damit hat, geht es in Richtung Haftung, geht es in Richtung Verantwortung. Und dann sollte man da auch so ein Stück weit den Wechsel vollziehen, dass man dann entsprechend in bezahlten Gefilden sich irgendwie bewegt. Und damit dann, also für mich ist das auch so eine Anstandsfrage ab einem gewissen Punkt, ne? Keine Ahnung, das kann man ja noch weiterspinnen. Diese allgemeine Wahrnehmung, Open Source ist auch immer gleich kostenlos. Das ist auch nicht das Gleiche, weil ja, natürlich ist es irgendwie for free und damit in Anführungsstrichen kostenlos. Aber aus einer Business Case Betrachtung und eben mit all diesen Implikationen, über die wir jetzt hier schon lang und breit gesprochen haben, geht es einfach auch nicht kostenlos, weil machst du mit deinem eigenen Unternehmen ja auch nicht. Und da so ein gesundes Miteinander in alle Richtungen halte ich auch. Und das ist für mich auch einer der Gründe, warum das in Shopware an sich so erfolgreich ist. Weil das immer Und jedes Mal, wenn sich die Lizenz geändert hat, gab es Diskussionen. Sind wir mal ehrlich. Das, das gehört auch ein Stück weit dazu. Und das ist auch, glaube ich, ein Schmerz, den man aushalten muss. Aber der ist auch relativ schnell in der Regel wieder abgeäppt. Aber
die Lizenz von Shopware hat sich nicht geändert.
Nein, ich meinte die Kosten für die Lizenz, also für den Bezahlteil, wie viel der Kunde auf den Tisch legen muss. Das hat sich natürlich über die Jahre verändert, berechtigterweise. Du meinst
die Pläne oder?
Richtig. Ja. Genau.
Aber ich glaube, das ist auch oftmals das, wenn ich da kurz darf, weil es hieß, wir reden immer nur gut über Shopware. Ich glaube, was viele unterbewusst eigentlich vor den Kopf stößt, ist einfach diese Vertrauenssache, weil wir hatten vor ein paar Jahren die Änderung der Preise, wir haben jetzt wieder große Änderungen für ganz wenig der betroffenen Kunden, muss man auch immer wieder sagen, weil generell die Fair Usage Policy und das, was Jan ja hier von sich gibt, es macht ja total Sinn. Weil ich kann ja auch nicht zum Friseur gehen und sagen, hey, ich weiß, wie man Haare schneidet, das ist quasi Open Source, das mach mal gratis.
Kannst du mal versuchen.
Das hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Also wenn wir uns jetzt etwas angucken, was nicht Open Source ist, aber was jeder kennt, Wikipedia wird finanziert von Spenden. Wer es kennt, es ist Open Source, die Godot Engine ist quasi sowas wie Unity oder Unreal, also eine Game Engine. Open Source, komplett spendenfinanziert.
Aber das ist es genau das. Spenden ist ja auch Einkommen und zwar auf freiwilliger Basis, aber das Wichtige ist ja letztendlich genau das Endziel. Ich möchte die Firma unterstützen, freiwillig oder vielleicht nicht freiwillig, damit ich in Zukunft noch von Erweiterungen, Security Fixes etc. profitiere, weil ich mein Millionengeschäft auf diese Software aufbaue. Und der Geldfluss ist das Entscheidende. Im Optimalfall freiwillig, aber werden die wenigsten tun.
Absolut. Es kam ja auch im Rahmen der Fair Usage Policy, haben ja auch einige wenige gesagt, naja, das werdet ihr schon noch ändern. Das ist ja wie mit Unity. Und wer es nicht weiß, Unity hatte eine Änderung gemacht, die sehr umstritten war, die auch das Lizenzmodell betraf. Wo aber der große Unterschied war, dass das sich vor allem für Leute negativ ausgewirkt hätte, in großem Umfang, die eben sich das stumpf nicht leisten können.
Die wollten pro Einheit nachher die Lizenz haben, ne? Genau. Pro verkaufter Einheit, da erinnere ich mich noch dran. Ich finde halt den Vergleich mit Wikipedia berechtigt, aber der Purpose ist halt ein ganz anderer. Ne? Ich meine, Wikipedia am Ende ist eine Plattform, um möglichst kuratiertes Wissen in der Welt zu verbreiten, hat aber so gesehen keinen kommerziellen Hintergrund, weil die Leute, die da Inhalte schreiben, verdienen in der Regel kein Geld damit. Dementsprechend finde ich das absolut legitim, dass sowas spendenbasiert ist, weil das hat ja ein Allgemeininteresse. Ja. Und da ist es ja durchaus ein häufiger Weg, irgendwie Geld zu bewegen. Fände ich jetzt bei Shopware komisch oder bei einem Open-Source-Commerz-Projekt, ist ja völlig egal, ob das Shopware oder welches auch immer wäre, was man quasi verkauft, damit andere damit Geld verdienen können, das spendenfinanziert. Boah, weiß ich nicht, da kriege ich so einen leichten inneren Konflikt, ob das Purpose ist.
Absolut, und auch wenn man sich die Godot, was ja eine Spiele-Engine anguckt, die veröffentlichen ja, wer sie so sponsert und sowas, das sind halt hauptsächlich dann auch Spieleunternehmen, die damit Geld machen. Das sind die Hauptsponsoren. Also es gibt viele kleine, auch gerade Indie-Developer oder sowas, aber die Leute, die damit Geld verdienen, die sagen halt, ich contribute zurück. Und dann gibt es 1 Million Leute, die mit Godot halt Blödsinn machen, weil es geil ist. So.
Und zu dem Beispiel, was du mit Unity gesagt hast, genau das ist ja das, wenn man nachträglich sowas einführt, es darf natürlich nicht passieren, dass Leute dann dastehen und sagen, ich kann es mir nicht leisten. Deshalb ist ja die Frage in dem Fall mit GMV, dass auch tatsächlich nur die Leute dieses leisten können. Ich meine, du hast letztes Mal oder irgendwer von euch das Beispiel gebracht, wenn 95% der Fälle Retouren sind, kann man sich es vielleicht nicht leisten, dann muss man aber sein Business in Frage stellen. Aber
da sollte man sich überlegen, ob das
hypothetisches Beispiel ist. Genau, ja. Aber prinzipiell ist ja genau das Ziel, dass man einfach sich daran beteiligt, wenn man kann, mit einem Preisbereich, den man kann. Und wenn das
in der Form, in der man es kann, genau.
Genau, und wenn der Hersteller das dann schon so einkalkuliert, dass es fair ist, dann ist es eigentlich eine Win-Win für jeden, weil es sollte einem nicht als jetzt in dem Verhändler so extremst belasten oder wehtun. Dafür weiß man, okay, man tut in dem Fall was Gutes, jetzt einfach mal auf Samariter gesprochen, dass man in Zukunft auch tatsächlich noch State-of-the-Art-Technologie erhält.
Investitionssicherung.
Investitionssicherung. Auch für Klarheit. Also, und ja, natürlich sprechen wir hier intrinsisch motiviert, recht positiv über Shopware. Ich muss auch gestehen, es fällt mir auch schwer, irgendwelche Dinge zu finden, wo ich sagen würde, es ist jetzt alles total blöd, aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Die Kommunikation hinsichtlich dieses Themas war sicher schwierig. Umgekehrt muss ich gestehen, wäre ich auch nicht gerne derjenige im Marketing gewesen, der entscheiden muss darüber, wie die Kommunikation stattfindet. Mhm. Also von daher Hut ab, das wäre jetzt auch nichts. Das ist ähnlich wie Politik. Das ist auch, ne? Schimpfen über die Politiker ist immer einfach. Den Job machen wollen, nein, danke. Das ist ja wirklich ein Thema. Aber was man auch wieder fairerweise sagen muss, es bringt halt auch für den Kunden mehr Transparenz in die Art und Weise, wie Agenturen damit umgehen. Weil ganz ehrlich, wir als Agentur, die immer gesagt haben, wir machen nur kommerzielle Lizenz, haben mehr als einen Pitch verloren, weil halt unsere Lizenzkosten in der Gesamtbetrachtung immer irgendwie für den Kunden was waren, wo der gesagt hat, na, dann nehme ich die anderen, die sind billiger. Und diese Transparenz jetzt damit auch zu erzeugen, tut dem gesamten Ökosystem sicher ganz gut. Einfach nur, weil diese Unsicherheit beim Kunden, und das ist eine Unsicherheit, und ich weiß nicht, wie ich als Kunde damit umgehen würde, wenn ich zwei Angebote auf dem Tisch habe, die mir featuremäßig das Gleiche versprechen und bei dem einen zahle ich die Hälfte. Da wäre ich ja doof als Kaufmann, wenn ich das Teurere nehmen würde. Also das muss man ja auch mal fairerweise sagen. Ne? Das war ja immer ein aus rein kaufmännischer Sicht eine relativ klare Entscheidung, wenn man wieder die Risikobetrachtung, über die viele nicht aufgeklärt werden, das lassen wir mal alles außen vor, aber in so einer Platten, ich habe da zwei Angebote, nehme ich natürlich das günstigere. Und fairerweise, dass wir als Agentur die Lizenz nicht mehr verkaufen, sondern Shopware selbst, hat unser Leben nicht unbedingt einfacher gemacht. Also früher waren wir der erste Kontakt mit dem Kunden, wir haben mit dem Kunden verhandelt, wir haben ihm erklärt, welche Lizenz sinnvoll ist und haben dann dafür gesorgt, dass er die kauft. Diese Thematik mit den neuen Plänen und dass Shopware da ja mindestens zeitgleich, wenn nicht sogar früher mit im Boot ist, das hat unser Leben auf der einen oder anderen Seite sicher komplizierter gemacht. Es ist aber zeitgemäß. Also keine Ahnung, man muss sich ja nur sein Smartphone angucken. Als vor 5, 6 Jahren war es noch normal, hast du eine App gekauft für 5,79 € und dann hat man sich gefreut, dass die ein Leben lang funktioniert. Und dann war der böse Entwickler so gemein und hat eine Version 2 rausgebracht und die musste man wieder kaufen. Und auf einmal kam eine Version 3 und die musste man wieder kaufen. Und jetzt sind sie alle auf ARR-Modelle umgestiegen, weil man festgestellt hat, oh, Software ist wartungsintensiv. Software braucht Betreuung. Ökosysteme entwickeln sich weiter. Und das ist am Ende, ich bleib dabei. Also was ich auch in dem Shopware-Umfeld und gerade auch auf die Open-Source-Community bezogen einfach attraktiv finde, ist die Mischung aus beidem, weil es eine gesunde Geben- und Nehmen-Möglichkeit für alle Beteiligten ist. Weil auch wenn ich Lizenzen verkaufe, gebe ich etwas für die Community, weil das Produkt wird weiterentwickelt. Und auch unsere Entwickler sind angehalten, wenn wir Themen haben, die irgendwie in einem Pull-Request Sinn machen, den auch wieder zurückzugeben. Das ist ja kein... Wobei das auch gerne mal so ein deutsches Thema ist. Ne? Ich zeig dir meins nicht, was ich da gebaut habe. Auch da, glaube ich, können Agenturen noch viel mehr tun, weil seine eigenen Tools und irgendwie eigenen Inhalte zu veröffentlichen, ist wahrscheinlich eher sogar geschäftsfördernd, weil man ja damit auch für potenzielle Kunden mit, ich sag mal, technologischem Background, und die hat man immer mehr. Wie oft hast du irgendwo da einen IT-Verantwortlichen sitzen, der selber 15 Jahre Entwickler war und der sich dann halt doch mal irgendwie so ein GitHub-Repo anguckt? Das ist ja auch wieder ein Verkaufsargument. Also von daher, ich plädiere in allen Bereichen da einfach für mehr Offenheit, weil dann zahlt es sich sowohl kommerziell aus, als auch der Open-Source-Gedanke bleibt dabei vorhanden und gibt halt auch weiterhin denen, die das vielleicht kommerziell nicht abdecken können, aber eben mit einem gesunden Rahmen die Möglichkeit, irgendwie an diesem Ökosystem teilzunehmen.
Jetzt würde ich sagen, da draußen gibt es vielleicht jemanden, der die Agentur gewechselt hat, weil er nach Köln gezogen ist. Ja. Und diese Person ist jetzt anderer Meinung als du, Jan, ja, oder als wir und möchte darüber vielleicht reden.
Was kann passieren?
Ja. Vielleicht können wir, also es war ein sehr schönes Schlusswort und jetzt möchte ich da noch anfügen, man kann dich ja auch treffen demnächst, falls man mit dir mal sprechen möchte.
Ziemlich in knapp 3,5 Wochen, oder? Ungefähr.
Je nachdem, wann die Person da draußen, die mit dir reden möchte, das hört, aber ja.
Ich hoffe, es hören möglichst viele Menschen, die uns dann auch in Köln auf der Shopware Community Unconference begleiten wollen, weil die ist ja wieder in 3,5 Wochen und die ist für mich eine der Must-Go-Veranstaltungen im Shopware-Ökosystem. Ja, dementsprechend. Also ich bin da. Ich freue mich drauf, wenn möglichst viele Leute, die auch gerne diskutieren wollen, da sind. Also
genau. Ist jetzt ungeplante Werbung tatsächlich, aber wir sind alle da. Wir finden die alle toll. 26. 27. April in Köln gibt es eine Shopware-Community-Unconference, die nicht von Shopware gebastelt ist. Aber ist eine tolle Konferenz. Sehr, sehr nette Menschen. Ist eine Unconference. Das heißt, jeder bringt sein Thema und dann wird vor Ort gewählt, worum es eigentlich dann geht. Muss man mögen. Es ist keine Messe, wo man im Anzug hingeht und Geschäftskontakte knüpft, sondern wo Gleichgesinnte sich die Köpfe gegenseitig mit Argumenten bewerfen und mit Wissen vollstopfen.
Alles mögliche Wissen. Diesmal bringt man auch eine Gabel mit, nicht nur die Agenda-Punkte.
Ganz wichtig. Genau. Das seht ihr dann auf der Webseite SCUC, also skuc.blue. Jetzt haben wir wirklich Werbung dafür. Aber ist egal. Ist eine tolle Konferenz.
Da wir alle nicht die Veranstalter sind, finde ich das total fein, richtig, dass wir da Werbung machen.
Eben.
Ja,
weder außerdem ist es ein e.V., also hier kann man nicht mal wirklich von einem echten kommerziellen Hintergrund sprechen. Passt für mich.
Nee, das ist tatsächlich. Da hatte ich einmal mit den Menschen, die das veranstalten, die kenne ich natürlich. Und dann, die gehen da zu Null raus. Ne? Also, wenn überhaupt. Genau, nein, es ist eine echte Community-Konferenz. Und wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann nächstes Jahr mit dem dabei sein. Für uns klappt es dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, ob die noch Tickets haben.
Hätten wir vielleicht vorher mal fragen sollen. Weil ich meins heute erst gekauft habe, bin ich sicher, dass sie noch Tickets haben.
Ja, aber es kommt ja heute noch nicht der Podcast raus. Ja,
vielleicht hast du das letzte gekauft, außerdem.
Vielleicht hast du das letzte gekauft, genau.
Das bist du.
Gut, aber ich danke dir, Jan, ganz dolle dafür, dass du heute dein Wissen mit uns geteilt hast und vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit zu einem anderen Thema nochmal wiederholen. Genau,
Christian. Sehr gerne, ich danke euch für die Zeit und die Chance, dass ich mal hier sein konnte.
Ja, sehr gerne. Christian, gerne. Dir auch danke.
Dankeschön, da draußen, war wieder sehr schön mit euch.
Genau, und euch da draußen danke fürs Zuhören und man hört sich bei der nächsten Folge. Bis dann.